Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Christoph Dierenbacher
und Sandra Knopp.
Bei uns geht es heute ums Arbeiten, genauer gesagt ums unbehindert Arbeiten. Wir haben die freie Journalistin Ursula Müller zu uns ins Studio geladen und plaudern mit ihr über ihr Buch mit dem gleichnamigen Titel eben Unbehindert Arbeiten. In diesem Werk finden sich einerseits Fallbeispiele rund ums Thema Arbeit und Behinderung, aber auch Experteninterviews, die über Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen Auskunft geben. Am Beginn des Gesprächs steht allerdings die Frage, wie es denn eigentlich zur Idee zu diesem Buch gekommen ist. Herzlich willkommen, Ursula Müller.
Naja, das war eine längere Entstehungsgeschichte. Das Thema Arbeit, das Thema Leistung ist ja für ganz viele Menschen aktuell und interessant und wichtig. Und es gibt Menschen, die einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben und es gibt Menschen, die einen schlechteren Zugang haben. Das sind zum Beispiel Personen, die wenig Bildungschancen haben, die schlechte Ausbildungen haben, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben oder die auch nach Österreich geflüchtet sind und eben auch Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Und das war meine ursprüngliche Idee, ein Buch darüber zu machen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, das ist mir zu groß, zu breites Thema. Und ich mache schon seit Jahren für den Braille Report, für die Zeitschrift des Blindenverbands, Artikel und Porträts und habe Menschen interviewt, die blind sind oder sehr, sehr schlecht sehen und die berufstätig sind. Als Jurist, als Sozialarbeiterin, als Psychologin, als Trainerin. Und das hat mir unglaublich imponiert, ja, mit Sehbehinderung, wo Sehen in unserer Welt so wichtig ist, berufstätig sein zu können, hat mir sehr, sehr imponiert. Und dadurch habe ich mich dann entschieden, ich beschränke mich, unter Anführungszeichen muss ich sagen, ich beschränke mich auf die Gruppe von Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Beschränkung unter Anführungszeichen deswegen, denn bei meiner Recherche bin ich sehr schnell draufgekommen, das ist keine kleine Gruppe, sondern eine sehr, sehr große. Also man sagt ja 15% ungefähr unserer Bevölkerung hat eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung und das sind immerhin 1,2 Millionen Menschen.
Wie sind Sie denn bei der Recherche vorgegangen?
Also ich habe mich einmal informiert, gelesen, recherchiert zum Thema Behinderung, zum Thema Arbeit und habe dann Kontakt aufgenommen mit Behindertenverbänden und habe dort Gespräche geführt. Das war für mich sehr wichtig, weil ich viele Informationen bekommen habe und dort habe ich dann auch angesetzt und habe gebeten, könnt ihr mir Interviewpartnerinnen und Interviewpartner vermitteln für mein Buch. Denn mein Buch besteht aus einem allgemeinen Teil zur Situation von Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen am Arbeitsplatz, aber auch mit ganz konkreten Beispielen. Und dafür habe ich eben Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gebraucht und die habe ich dann nicht nur, aber zu einem guten Teil über Behindertenverbände bekommen und über Vereine, Institutionen, die eben sehr engagiert sind und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, einen Job zu bekommen und zu erhalten.
Jetzt wird mich noch interessieren, wie war denn das, wie Sie an die Protagonisten und Protagonistinnen herangetreten sind? Sind die bei Ihnen eher Schlange gestanden oder war es schwierig, an diese heranzukommen?
Na, es war eigentlich nicht so schwierig. Ich habe eine E-Mail verfasst, habe mein Projekt vorgestellt, habe erklärt, was ich will und dadurch, dass ich sozusagen über die Verbände, über die Vereine oder Institutionen schon die Personen als Ansprechpersonen hatte, war das dann nicht so schwierig. Ich habe ihnen erklärt, das mache ich und habe auch dazu gesagt, ich kann erst am Ende der Recherchen und der Interviews entscheiden, ob diese Person jetzt tatsächlich porträtiert im Buch vorkommen wird oder nicht. Weil es mir vor allem darum gegangen ist, eine möglichst große Bandbreite zu bieten. Also ich wollte jüngere Menschen interviewen, ältere Menschen, Menschen mit einer sichtbaren Behinderung, mit einer unsichtbaren, Menschen mit einer Ausbildung bis hin zur Universität, aber auch solche, die eine Lehre gemacht haben, Männer und Frauen, also unterschiedliche Berufe darstellen, also eine möglichst große Bandbreite.
Gab es so Geschichten, die Sie besonders beeindruckt haben, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, wenn Sie so zurückdenken?
Ja, ich muss ehrlich sagen, viele. Also mich haben diese Begegnungen sehr, sehr berührt und inspiriert. Also sowohl mit den Protagonistinnen und Protagonisten, die im Buch porträtiert worden sind, als auch mit den Personen, die am Arbeitsplatz oder eben in diesen Institutionen, die zusammengefasst im Netzwerk berufliche Assistenz für Leute, die einen Job suchen, engagiert sind. Also mir fällt zum Beispiel ein, eine Frau, die ich porträtiert habe, die eine Krebserkrankung hatte und die hat aufgrund dieser Krebserkrankung ihren Job verloren. Und nachdem, das hat lange genug gedauert, aber sie die Therapien hinter sich hatte und sie wieder gesund war, sie wollte wieder arbeiten. Sie war gelernte Einzelhandelskauffrau und hat einen Job gesucht. Und dann hat sie einen gefunden in einem kleinen Wiener Geschäft, ist hingegangen, hat sich beworben und hat der Chefin das ganz klar gesagt, ich hatte Krebs, ich muss noch 5 Jahre Medikamente nehmen und ich werde in den nächsten 3 Jahren auf Reha fahren, jeweils 3 Wochen. Und die Chefin hat hin und her überlegt, weil es in diesem Geschäft auch körperlich schwere Arbeiten gab. Man musste heben und schlichten und große Säcke von A nach B ziehen. Und die Chefin hat sich schließlich für diese Bewerberin entschieden. Und heute sagt die Chefin, die Frau Gottwald ist meine beste Mitarbeiterin. In diesem Geschäft werden Tees verkauft, Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Superfood, also Nahrungsmittel, die der Gesundheit förderlich sind. Und in dieses Geschäft kommen oft Menschen, die ein gesundheitliches Problem haben. Und die Chefin sagt, die Frau Gottlieb bedient nicht einfach, sondern die hat eine liebevolle Zuwendung zu dieser Kundschaft, die weiß, was es bedeutet, krank zu sein und hat ein Verständnis für diese Menschen, dass Kundinnen und Kunden genau wegen der Frau Gottlieb kommen. Und die Chefin merkt, wenn ihre Mitarbeiterin auf Urlaub ist, denn dann gehen die Einnahmen zurück. Also das ist eine Entscheidung, die für beide Seiten ein unglaublicher Gewinn ist. Und so ist es aber oft, also das habe ich immer wieder erlebt, dass ein scheinbarer Nachteil sich als Vorteil entpuppen kann.
Was waren so Voraussetzungen, dass es geklappt hat, auch von Unternehmensseite?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also im Fall des Beispiels von der Frau Gottlieb, glaube ich, war es ihre Persönlichkeit. Sie ist einfach sehr überzeugend aufgetreten. Aber in einem anderen Fall zum Beispiel habe ich einen Mann porträtiert, Amadei Modosch, der im Alter von 40 Jahren den Eindruck hatte, er wird nie wieder einen Job finden. Es bleibt ihm eigentlich nur die Möglichkeit, in Frühpension zu gehen. Er hatte gearbeitet, hatte dann aber immer öfter Jobs gewechselt und hat immer schon das Gefühl gehabt, er eckt an, er wird als komisch, als merkwürdig empfunden. Und eine gute Bekannte hat ihn dann geraten, einen Test zu machen. Und es hat sich herausgestellt, dass er das Asperger-Syndrom hat, also eine Form des Autismus. Das hat ihn sehr erleichtert und das hat ihn auch zu Specialisterne geführt. Das ist ein Verein, der Menschen mit dem Autismus-Spektrum, mit einer leichten Form des Autismus, muss man sagen, dabei unterstützt, einen Job zu finden. Und Menschen mit dem Autismus-Spektrum haben oft so ganz, man sagt, ganz spezielle Begabungen. Ja? Die sind oft extrem genau, wenn es um Controlling geht, um Fehler finden, haben sie eine große Ausdauer, die andere gar nicht haben. Und Specialist Sterne hat Amadé Modosch vermittelt zu dem juristischen Fachverlag LexisNexis. Das war ein langer Weg. Also die Verantwortlichen von LexisNexis sind informiert worden von Specialist Sterne. Mitarbeiter von Specialist Sterne sind dann ins Unternehmen gegangen, haben die Kolleginnen und Kollegen, die zukünftigen, informiert. Was heißt es, Asperger zu haben? Was braucht man? Was verträgt man nicht so gut? Dann wurde genau geschaut, welcher Arbeitsplatz, also auch physischer Arbeitsplatz am Rande, wo der Mitarbeiter dann seine Ruhe hat, ist passend. Wie mache ich die Aufgabenverteilung? Welche Aufgaben gebe ich? Wie weite ich die Gebiete aus? Also das wurde alles sehr genau begleitet, erklärt, bis das gut geklappt hat. Und heute ist Amadé Modosch dort ein fixer Mitarbeiter, hat viele neue Bereiche dazu bekommen und macht eine Tätigkeit, die andere hassen oder in diesem Ausmaß gar nicht ausüben könnten.
Was ich auch so spannend finde, Sie haben in Ihrem Buch, also Sie garantieren den Interviewpartnern ja auch Anonymität zu, wenn Sie es wollen. Mhm. Und es gibt, was mir aufgefallen ist, vor allem bei Personen, die eine psychische Beeinträchtigung haben, das Bedürfnis, eben sich anonym zu äußern. Was haben Sie gelernt von diesen Menschen, die eine sogenannte psychische Beeinträchtigung haben?
So wie Sie sagen, das waren eigentlich die Einzigen, die wollten, dass sie anonym bleiben. Und ich glaube, das sagt sehr viel. Es ist in unserer Gesellschaft immer noch schwierig zu sagen, ich habe eine Behinderung. Aber zu sagen, ich habe eine psychische Erkrankung oder eine psychische Beeinträchtigung oder Behinderung, ist ganz besonders schwierig und kann auch zu vielen Nachteilen führen. Also das hat ein Interviewpartner am eigenen Leib erlebt und sein Resümee war, ich würde das niemals wieder an meinem Arbeitsplatz offenlegen. Man muss auch dazu sagen, es kommt sicher auf den Arbeitsplatz drauf an. Er ist im Finanzwesen tätig und dort ist er sicher noch einmal besonders kritisch.
Ich glaube, bei einer Mitarbeiterin mit Burnout-Syndrom ging es ähnlich. Also die hat das einmal einer Chefin gestanden.
Ja, die hat es gesagt, die war im Personalmanagement-Bereich tätig und die hat es ihrer Chefin gesagt und hat das ähnlich negativ erlebt. Ja. Es kommt dann so zurück, na, du hattest das ja schon damals, du wirst das vielleicht wiederbekommen, du hattest damals eine Depression, dir kann man das ja gar nicht zutrauen, dass du eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommst. Also das geht in diese Richtung. Und meiner Meinung nach zeigt das ja nur, wie notwendig das ist, also der Aufklärung zu schaffen, weil das natürlich nicht so ist, ja.
Weil diese Personen eben auch keine Fürsprecher haben, also wie jetzt zum Beispiel andere Gruppen, wo Sie es gerade erwähnt haben, diese Begleitung, diese Prozessbegleitung einfach.
Naja, also das, glaube ich, gibt es zum Teil dann schon wieder auch. Also wo sich dann bestimmte Organisationen sehr wohl um diese Prozessbegleitung bemühen. Aber es ist ein viel, viel größeres Tabu nach wie vor, zu sagen, ich habe eine Depression, als zu sagen, ich habe eine Krebserkrankung.
Aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus, die Sie jetzt im Zuge dieses Buches sammeln durften, ist es Ihrer Auffassung nach, unter Anführungsstrichen, leichter, wenn man es mit einer Behinderung zu tun hat, die für alle offensichtlich und damit automatisch deklariert ist?
Das kann ich nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Ganz besonders abhängig, glaube ich, ist es von der Person. die die Behinderung hat. Wie es ihr auch möglich ist, damit umzugehen. Also was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn Menschen, die eine Behinderung haben, das Glück haben, Eltern zu haben, die ihr Kind mit einer Behinderung annehmen können, dann tun sich diese Menschen viel, viel leichter. Aber natürlich, man erwirbt auch eine Behinderung im Zuge einer Krankheit oder eines Unfalls. Und wenn es ein Umfeld gibt, wo diese Person sich angenommen fühlt, ist es, glaube ich, leichter. Aber natürlich gibt es dann in der Umwelt, in der Außenwelt ganz viele Barrieren, Vorurteile, negative Konnotationen, die ja von vielen, vielen verschiedenen Seiten her aufgeweicht und aufgebrochen werden müssen.
Sie haben im Buch Markus Neuerz zitiert und er hat gemeint, von den Menschen mit Behinderung, die arbeiten könnten, haben gerade mal 20% tatsächlich eine Arbeitsstelle. Was müsste man also machen, um die restlichen 80% in Arbeit zu bekommen? Welche Maßnahmen braucht es zu Ihrer Erfahrung nach, wenn Sie so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf Ihr Buch, das hier vor uns liegt, blicken? Was braucht es denn noch? Wo fällt es denn?
Das braucht ganz verschiedene Maßnahmen. Und das eine ist die Barrierefreiheit in allen verschiedenen Bereichen. Gebäude, Internet, Bildung und, und. Dann geht es darum, meiner Meinung nach, dass Menschen von Anfang an miteinander sein sollen und sein dürfen. Am Spielplatz, im Kindergarten, in der Schule, in den Ausbildungsstätten, im Beruf. Und damit wir einfach sozusagen das Lernen by Doing, wir gehen miteinander um. Ganz wichtig ist auch, finde ich, diese Vorurteile zu überwinden. Menschen mit Behinderung und Menschen mit einer chronischen Erkrankung sind nicht leistungsfähig. Sie sind dauernd krank. Sie sind unkündbar. Das stimmt alles nicht. Sich davon zu überzeugen zu lassen, das ist alles so nicht richtig. Und für Unternehmen, glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, die Person zu sehen, die sich um einen Job bewirbt. Die Person und ihre Qualifikationen und passt diese Person in mein Team und in mein Unternehmen. Also nicht auf die Behinderung zu schauen, sondern auf die Person zu schauen. Weil wenn die Qualifikation stimmt und die Person ins Team passt, dann kann ich die Hilfsmittel organisieren, die ich brauche. Dann kann ich mir die Unterstützung holen, dann kann ich mir die Förderung holen, dann kann ich das alles organisieren. Also ganz, ganz wichtig ist, finde ich, den Mut zu haben als Unternehmerin oder als Unternehmer zu sagen, ja, ich engagiere diesen Menschen. Und in vielen Fällen profitiert das Unternehmen. Also das ist zum Beispiel, ein Beispiel im Buch wäre der Apotheker Srečo Dolanc, der in Slowenien studiert hat und dort nirgends, weil er gehörlos ist, eine Arbeit gefunden hat und dann nach Wien gekommen ist, in die Marienapotheke. Er hat sich dort beworben, die Chefin hat ihn engagiert, die hatte schon einen Lehrling, der gehörlos war und die hat für sich erkannt, das ist meine Chance, ein neues Kundensegment zu gewinnen, und zwar die Menschen in Wien, die gehörlos sind und auch kompetent beraten werden wollen. Also es braucht einfach den Mut, es anzugehen und es zu tun.
Mehr zur Marienapotheke findet man übrigens auch in einem Video auf der Freakradio Homepage. Wir haben seinerzeit einmal darüber berichtet, aber Sie haben zuerst gemeint, im Zuge Ihrer Antwort, es gäbe noch vieles zu lernen. Wenn ich es jetzt frei übersetze, was haben Sie denn persönlich gelernt, dadurch, dass Sie für Ihr Buch recherchiert haben? Was ist denn bei Ihnen persönlich hängen geblieben, jenseits von Zahlen, Daten, Fakten und Menschen?
Mir hat der Kontakt zu den Menschen, die ich interviewt habe, unglaublich viel Mut gemacht und einfach mein Vertrauen ins Leben gestärkt, weil ich gesehen habe, wie engagiert Menschen sind. sei es Menschen, die eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung haben, wie sehr sie sich einsetzen, ihre Ziele zu erreichen, aber auch, wie sehr Menschen engagiert sind, die sagen, wir probieren etwas Neues, wir wollen, also in Unternehmen, wir wollen Profit machen, aber wir wollen nicht nur Profit machen, es geht uns auch um die Menschen, die in unseren Firmen, in unseren Geschäften, in unserem Unternehmen arbeiten, dass es eine Vielfalt gibt. Und davon, das ist ja nicht so, dass nur vielleicht die Chefin oder nur dieser Arbeitnehmer oder diese Arbeitnehmerin mit Behinderung dann profitiert, sondern es profitiert ja das ganze Team davon. Und das hat mir wirklich einfach Mut gemacht und ich kann es nur wiederholen, mein Vertrauen ins Leben gestärkt. Es ist nicht immer so leicht, einen neuen Weg zu gehen, aber wenn man es tut, entstehen oft ganz wunderbare, großartige Dinge.
Was haben Sie denn von Ihren Interviewpartnern gelernt? Welche Barrieren gibt und gab es noch zu überwinden?
Ja, ganz, ganz viele. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele. Es gibt noch immer sehr viele bauliche Barrieren, aber es gibt ganz, ganz viele Berührungsängste. Also viele Menschen haben einfach Angst, ja, sie wissen nicht, wie gehe ich um mit jemandem, der nicht sieht, der nicht hört, der im Rollstuhl sitzt, der ja, multiple Sklerose hat und mit dem Rollator unterwegs ist. Also da haben mir Leute erzählt, sie werden schief angeschaut, sie kriegen eigentlich vermittelt, ihr habt da eigentlich nichts zu suchen bei dieser Veranstaltung oder in diesem Geschäft. Also da gibt es, glaube ich, unglaublich viel zu überwinden noch.
Sie haben in Ihrem Buch auch Beispiele von Menschen, die früher in Werkstätten gearbeitet haben. Also heute heißt das Tagesstruktur, früher hieß das Beschäftigungstherapie. Was müsste sich in diesem Bereich verändern?
Es ginge darum, wenn die Personen das wollen, ja, dass die eine Möglichkeit haben, ich habe das nie dazu gesagt, weil das für mich sozusagen sonnenklar war, es geht immer um den ersten Arbeitsmarkt, ja, dass diese Menschen, wenn sie wollen, eine Möglichkeit haben, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und das kann sein, dass das eben mit einer 1-zu-1-Betreuung vielleicht nur möglich ist. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Also da müssen noch viele verschiedene Wege beschritten werden. Da gibt es nicht sozusagen einen Weg, der passt für alle, sondern da schaut man, welche Möglichkeiten gibt es, um eine Arbeit zu finden, eine Begleitung zu finden und möglicherweise eine 1-zu-1-Begleitung. Also ich möchte da ein Beispiel erzählen von einem jungen Mann, der war nie in einer Tagesstruktur, weil das seiner Mutter sehr, sehr wichtig war, dass er sozusagen diesen Regelschulweg gehen kann und dann auch eine Lehre machen kann. Der Christopher wollte immer Gärtner werden und seine Mutter hat es mit sehr viel Engagement geschafft, dass er eine Teilqualifizierungslehre als Gärtner macht und als Gärtner arbeiten kann. Und Christopher arbeitet wirklich mit einem Betreuer und also als Gärtner und macht sehr viele Tätigkeiten ganz toll, die er alleine nie machen könnte, aber mit seinem Betreuer arbeitet er wunderbar und kann diese Dinge machen und verdient sein Geld. Er arbeitet 20 Stunden, mehr ist ihm nicht möglich, aber das geht gut, aber es geht nur gut, weil sie zu zweit arbeiten.
Und er ist sozialversicherungsrechtlich abgesichert, das ist ja auch ein Punkt.
Ja, genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Diese sozialversicherungsrechtliche Absicherung ist ein ganz entscheidender Punkt.
Denn die gibt es in diesen Werkstätten oder Tagesbetreuungen oft nicht?
Nein, die gibt es nicht. Die Menschen, die in den Tagesstätten untergebracht sind, bekommen ein Taschengeld. Das variiert von, ich weiß nicht, 80 Euro bis 150 Euro. Und sie haben aber keine Pensionsversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Sie sind also überhaupt nicht abgesichert. Und da geht es darum, dass sie diese Absicherung bekommen, wenn sie das wollen und wenn die Angehörigen das wollen, und da diesen Weg zu beschreiten. Und viele würden das auch wollen, wenn es sozusagen eine Rückversicherung gibt, wenn es ein Netz gibt, wo sie einfach sozusagen sich aufgefangen fühlen. Auch.
Pointiert formuliert würde das heißen, viele würden sich zutrauen, den Weg Richtung erster Arbeitsmarkt zu gehen, solange es quasi eine Hintertür gibt, falls es nicht funktioniert, dass man wieder zurück kann. Ist das das, was Sie meinen?
Genau, dass es diese Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeit eben gibt, ja.
Gibt es so eine zusammenfassende Antwort ein bisschen, was, also wenn man den Buchtitel aufgreift, unbehindert arbeiten, was braucht es, damit Menschen unbehindert arbeiten?
Ich glaube, es braucht Mut, es braucht Unvoreingenommenheit. Und es braucht die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen, auf die ich vielleicht bisher nicht zugegangen bin.
Was mich auch noch interessiert hätte, kam der Kündigungsschutz vor in den Interviews? Ist der noch ein Thema?
Ja, der Kündigungsschutz ist immer noch ein Thema. Allerdings wurde mir immer wieder von den Expertinnen und Experten gesagt, wenn das einmal erklärt wird, wie das funktioniert, ist das völlig irgendwie hintangestellt und unter ferner Liefen. Viel, viel mehr geht es einfach darum, dass es ganz große Berührungsängste gibt und ganz große Vorurteile Menschen mit Behinderung und Menschen mit chronischen Krankheiten gegenüber, was ihre Leistungsfähigkeit und ihre Arbeitsfähigkeit betrifft.
Das heißt, da fehlt es eindeutig noch an Aufklärung in dem Bereich?
Ja, es scheint so, dass es nach wie vor an Aufklärung fehlt und einfach an guten Beispielen. Und es gibt also aber Menschen, die sehr viel dazu beitragen, dass diese Aufklärung und diese Pionierarbeit stattfindet. Wie zum Beispiel Gregor Demblin mit My Ability, mit seinem Unternehmen My Ability, oder auch Martin Essel mit seinem Zero Project. Sie versuchen wirklich, Top-Leute aus der Wirtschaft zu überzeugen, wie wichtig es ist, auf dieses Potenzial von Menschen mit Behinderungen nicht zu verzichten. Weil das sind potenzielle Arbeitskräfte, die sehr, sehr viel zu bieten haben.
Das war eine Sendung zum Thema unbehindert arbeiten. Näheres zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auch auf www.freak-radio.at. Zum Abschluss noch ein Veranstaltungshinweis. Mehr zum Thema unbehindert arbeiten und zum Buch von Ursula Müller erfahren Sie auch bei einer Lesung am 18. Juni 2019 um 17 Uhr in der WAG Assistenzgenossenschaft Modecenterstraße 14 Block A in 1030 Wien. Nähere Infos dazu finden sich auch auf www.wack.or.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagen Christoph Dierenbacher
und Sandra Knopp.